Es klang so, als wäre es schon an. Es klingt jetzt auch nicht anders, aber egal. Hauptsache, ihr könnt mich hören. Das hilft. Liebe Gemeinde, wer erinnert sich noch an die Jahreslosung von 2014? Was lachst du jetzt so? Ja, 10 Jahre. Das sind 9 Jahreslosungen sind davor gewesen noch oder danach gekommen. Die ist auch aus dem Psalm. Vielleicht fällt es dann doch jemand ein. Dann werfen wir sie mal an die Wand, damit ihr sie alle sehen könnt. Gott nahe zu sein ist mein Glück, heißt es da in einem der Verse, der vorletzte Vers. Und die Übersetzung war damals die Einheitsübersetzung. Wenn man heute in die Einheitsübersetzung schaut, dann klingt es da schon wieder anders. In der Übersetzung, die Elisabeth gelesen hat, stand das ja auch mit dem Glück. Und wenn wir weiter in dem Psalm gucken und hören, dann heißt es in Vers 12 ja auch nochmal, siehe, das sind die Frevler, die sind glücklich für immer und werden reich. Also es geht in diesem Psalm ums Glück. Bitte? Es geht ums Glück. Wer will nicht glücklich sein? Suchen wir nicht alle Glück? Möchten wir nicht alle glücklich sein in unserem Leben? Aber was ist denn eigentlich Glück? Es gibt heute einen ganzen Forschungszweig in der Psychologie, damit wollen wir uns gar nicht so weit beschäftigen. Aber die Weltgesundheitsorganisation hat vor gut 20 Jahren, also um die Jahrtausendwende herum, mal gesagt, was Glück ist. Ein Platz zum Kochen, 2500 bis 4000 Kalorien täglich, 100 Liter Wasser pro Tag, 3 Kleidungsstücke, 3 Paar Schuhe, 6 Quadratmeter Wohnraum pro Person, 6 Jahre Schule, 1 Fahrrad pro Familie, 1 Radio pro Familie, 1 Fernseher je 100 Einwohner, 10 Ärzte auf 20.000 Einwohner, 1 Arbeitsplatz und Hilfe für Kranke, Behinderte und Alte. Jetzt könnte ich fragen, wer von euch ist danach glücklich? Ich glaube alle, oder? Danach wären wir alle glücklich. Aber Glück, was ist Glück? Die Frage kann man ja auch nochmal von dem, was der Begriff ausmacht, die Bedeutungsbreite sich auch vor Augen führen. Glück kann zunächst einfach mal ein Gefühl sein. Also ich bin gerade glücklich, ich bin gut drauf, ich schwebe auf Wolke 7, mir geht's rundherum gut. Das kann damit zusammenhängen, dass ich gerade Glück habe. Vielleicht erstmal nur punktuell. Aber vielleicht auch eine Glückssträhne. Alles, was ich tue, was ich anpacke, es gelingt. Beruflich erfolgreich, in der Liebe funktioniert es gerade auch. Das Zwischenmenschliche passt insgesamt. Also ich bin glücklich. Und das kann damit zu tun haben, dass ich Glück habe. Eben, dass ich gesegnet bin, so sagen wir dann als Christinnen und Christen. Gott hat mein Tun, mein Arbeiten, mein Leben gesegnet. Und das macht glücklich und das kann dann auch ins Dauerhafte ja sich übertragen. Dauerhaftes Glück. Wir würden vielleicht auch von Zufriedenheit sprechen. Ich bin glücklich mit meinem ganzen Leben, so wie die Umstände sind, wie es bisher verlaufen ist und wie es mir jetzt geht. Ich bin zufrieden. Es geht mir gut. Schauen wir uns jetzt von dieser Differenzierung her noch einmal unseren Psalm 73 an. Ist der Beter dieses Psalms glücklich? Also so gerade in dem Moment, wenn man den ganzen Psalm sich anschaut, hat er Glück? Und ist er ein zufriedener Mensch? Also der immer sagt, ja, alles, mir geht's eigentlich gut. Eigentlich, ich kann nicht klagen. Wenn ich mir den Psalm anschaue, große Teile des Psalms anschaue, dann würde ich sagen, nee, der ist nun wahrlich nicht glücklich. Und er hat eben auch kein Glück und zufrieden wirkt er überhaupt nicht. Und dann kann man ja fragen, was ist es denn, was ihn eigentlich unglücklich sein lässt? Vielleicht hilft uns das ja auch für die Frage, wie wir glücklich und zufrieden sein können. Was macht unglücklich? Zunächst einmal, er ärgert sich über andere. Darüber, wie sie leben. Er schaut auf Menschen, denen es gut geht, denen es sehr gut geht, die keinerlei Geldsorgen haben, die Tag aus, Tag ein es sich gut gehen lassen können. Er sieht in ihrem Leben aber vieles, was er nicht gut findet. Doch sie reden so, als wären sie mit Gott im Bunde. Dabei sprechen sie zugleich den Menschen nach dem Mund und die Massen, also viele zumindest, jubeln ihnen zu. Neid spüre ich in seinen Worten, weil die anderen in allem so erfolgreich sind und Gott dabei doch einen guten Mann sein lassen. Der ist weit weg. Der sitzt in seinem Himmel auf einem Schaukelstuhl. Sein Bart wird lang und länger. Er wippt so etwas senil auf und ab, aber mit dem Leben hier unten hat er nichts zu tun. Und weiß auch gar nicht so recht, was hier eigentlich abgeht. Sie kümmern sich nicht ernsthaft darum, was Gott für richtig hält. Und so ist es Peters Urteil klar und hart. Sie sind gottlos. Und doch, und das macht ihm schwer zu schaffen, häuften sie immer mehr Reichtum an. Haben keinerlei Sorgen, sie scheinen das Glück gepachtet zu haben. Erkennst du dich wieder? Denkst du auch manchmal über diesen oder jenen, dass es ihm eigentlich viel zu gut geht, wenn man so auf die Art und Weise schaut, wie er sein Leben gestaltet? Ich gebe zu, ich kenne das. Ich frage mich doch immer mal wieder, wie jemand in der Öffentlichkeit so gut ankommen kann. Wie er von den Menschen doch so beklatscht wird, obwohl er sich doch moralisch äußerst fragwürdig verhält. Wie kann das sein, dass Menschen erfolgreich sind, von vielen wirklich ihnen zugejubelt wird, obwohl sie unverkennbar narzisstische Züge tragen, ihnen es eigentlich völlig wurscht ist, wie es den anderen geht, Hauptsache ihnen selbst geht's gut. Natürlich spielt als zweites die eigene Lebenssituation da auch eine große Rolle. Solange es mir einigermaßen gut geht, kann ich auch ganz großherzig sein im Blick auf andere. Dann soll es denen doch auch gut gehen, wenn es mir gut geht. Was juckt's mich? Ja, das höre ich leider allzu oft. Ich sage betont leider, weil Gesundheit ist gut, aber es ist nicht das größte Glück. Bleiben wir mal am Ball beim Psalm, weil da kommen wir gleich auch noch zu. Der Psalmbeter jedenfalls tut sich gerade schwer mit den anderen, weil er selbst eben in einer Krise steckt, weil es ihm nicht gut geht. Er sieht in seinem Leben nur Dunkelheit, nur Stress, nur Unglück. Da ist kein einziger Lichtblick. Er wird nicht wirklich konkret, was es ist, und lässt uns aber damit eben auch den Raum, uns mit unserer eigenen Situation an dem Psalm anzudocken, uns in ihn einzuklinken, uns in diesen allgemeinen Formulierungen irgendwie auch wiederzufinden. So geht es mir doch auch, hat vermutlich fast jeder von uns hier im Raum schon einmal in seinem Leben sagen können. Oder steckst du vielleicht gerade mittendrin in einer solchen Krise, Not, Depression und findest kleine Erklärung dafür, warum du, gerade du doch wieder so schwer da durch musst, während andere, fast alle anderen fröhlich und unbeschwert durchs Leben tanzen. Es gibt keine Antwort auf diese Frage und das macht es schwer, dann Gott weiter zu vertrauen. Wie kann das sein? Du bist doch immer sonntags in die Kirche gegangen, du hast dich bemüht, nach seinen Geboten zu leben, so einigermaßen zumindest. Und ja, es macht etwas aus, ob ich finanziell ein gutes Auskommen habe oder ständig in Geldsorgen bin. Ob ich in einem Land lebe wie dem unsrigen oder in einem Land, wo die Dinge, die die WHO da notiert hat, die 12 Punkte, eben nicht oder zum großen Teil nicht gegeben sind. Es macht etwas aus, ob ich eine Lebensperspektive habe, weil es Arbeitsplätze gibt, weil es ein funktionierendes Gesundheitssystem gibt, wo ich also mit meinen Krankheiten auch Hilfe finden kann, wo es eben auch im Alter die nötige Hilfe gibt oder eben nicht. Es macht etwas aus, ob ich Freunde und Familie habe, in ein soziales Netzwerk eingebunden bin oder eben nicht. Es macht etwas aus, ob meine gesundheitliche Situation gerade entspannt ist und ich mich eigentlich fit wie Turnschuh fühle und des Lebens freue oder ob mich eine schwere Erkrankheit durchschüttelt. Glücklich sein, das fällt zugegeben doch schwer, wenn die Rahmenbedingungen meines Lebens schlecht sind. Doch es ist ja nicht nur die eigene Notsituation und das Vergleichen mit anderen, sondern es ist auch eine gehörige Portion Selbstgerechtigkeit, die den Beter unzufrieden macht. Er sieht sich selbst als einen frommen Menschen, der doch alles tut, um Gott zu gefallen. Wie kann es dann aber sein, dass Gott das nicht belohnt? An ihm, dem Beter, kann es doch wohl nicht liegen. Er tut doch in seinen Augen alles. Doch wie kommt es denn dann, dass andere so fröhlich in Saus und Braus leben können, obwohl sie in seinen Augen eben gerade nicht so leben, wie er denkt, dass man als frommer Mensch leben sollte, also nicht mit reinen Herzen und unschuldigen Händen, so wie es im Psalm einmal heißt. Und das steigert seine Unzufriedenheit. Selbstgerechtigkeit ist kein geringes Problem, auch unter uns Christen. Ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen der Evangelien schon mal so aufgefallen ist, dass ihr irgendwie drüber gestolpert seid und darüber vielleicht ins Nachdenken gekommen seid, aber da ist doch verdächtig oft von den Pharisäern die Rede. Warum ist das eigentlich so? Nun kann man sagen, naja, Jesus hatte halt so viel mit ihnen zu tun. Das ist sicherlich ein Grund. Aber ich glaube, ein weiterer Grund, warum so viel in den Evangelien über die Pharisäer steht, ist einfach der, dass auch wir Christinnen und Christen in der Gefahr stehen, wie sie zu werden. Das ist so bei religiösen Menschen, dass sie in der Gefahr stehen, selbst gerecht zu werden, ihr eigenes Tun sehr stark zu überschätzen und sich zu vergleichen mit anderen und auch Forderungen zu stellen, wie man denn gefälligst zu leben habe und daraus dann aber auch natürlich bestimmte Ansprüche abzuleiten. Mich selbst für recht fromm und gottesfürchtig zu halten, bei anderen aber dann eben zu sehen, was sie alles falsch machen, ich kenne das auch. Ich entdecke mich immer wieder dabei. Gerade als Pastor versuche ich ja so meine Schäfchen in Anführungszeichen im Blick zu behalten. Und da ist es doch so manches Mal, dass ich denke, boah, da ist aber so wenig Unerlöstheit. Oder da müsste doch ein bisschen mehr von Veränderung schon passieren in ihrem Leben. Und dann erlebe ich gleichzeitig, dass diese oder jener sehr fromm daherredet. Und ich frage, wie passt das zusammen? Und wenn ich dann noch sehe, dass es denen und anderen gut geht, ja dann werde ich eben vielleicht unzufrieden oder gar noch unzufriedener, als ich vielleicht eh schon bin. Wie ist aber nun der Psalmbeter aus diesen negativen Gedanken und Gefühlen herausgekommen? Was hat ihn diesen Teufelskreis durchbrechen lassen? Denn wir merken ja, dass sich das gegenseitig verstärkt und immer wieder ja geradezu aufputscht. Und dann gerät man in einen solchen Teufelskreis, aus dem man eigentlich kaum noch herauskommt. Der Beter merkt, dass er Gefahr läuft, seinen Glauben zu verlieren. Er merkt, dass sein Selbstbild und sein Gottesbild nicht stimmig sind mit dem, was er erlebt. Und es ist ja nicht so, dass er Gott völlig aus den Augen verloren hatte. Nein, seine Selbstgerechtigkeit lag ja gerade auch darin, dass er denkt, er ist ganz nah dran an Gott. Und es war ihm auch ganz wichtig, Gott nahe zu sein, nach seinen Vorstellungen zu leben. Und so fragt er sich nun, ob es denn an Gott liegt oder an ihm selbst, dass er mit seiner Lebenssituation nicht recht klarkommt, unzufrieden ist, ja geradezu unglücklich durchs Leben läuft. Und beginnt noch einmal ganz neu nach Gott zu fragen. Und das ist der erste Punkt unter dieser anderen Seite, eben unter dieser Überschrift, was zum Glück hilft. Oder man könnte auch anders betonen, was zum Glück hilft. Der Psalmbeter geht noch einmal neu auf die Suche nach Gott. Er, der doch so gut zu wissen glaubte, wie Gott ist. Und er sich so sicher war, dass er bei Gott angesehen ist, gut angesehen ist. Und er stellt sich damit ja nun auch selbst in Frage. Er ging ins Heiligtum, so heißt es da im Psalm. Wir würden vielleicht heute eher sagen, er ging in Klausur. So wie das manche Menschen ja seit 20, 30 Jahren tun, dass sie ins Kloster gehen. Oder sich an einsame Stellen irgendwohin zurückziehen, um dort noch einmal ihr Leben zu überdenken. Er nimmt sich also eine solche Zeit. Nimm dir eine Auszeit. Nimm dir Zeit, dein Leben und deinen Glauben zu überdenken. Komm zur Ruhe, um Gott noch einmal ganz neu zu begegnen. Weil eben du zu ahnen beginnst, dass Gott noch einmal ganz anders ist, als du ihn bisher gesehen hast, als du ihn bisher erkannt hast. Wir Christen haben ja vor den Gläubigen des Ersten Testaments, also unseren jüdischen Geschwistern, einen Vorzug. Wir haben das große Glück, dass wir Gott schon als dreifaltig kennengelernt haben. Ein Gott, aber schon in drei verschiedenen Arten uns zu begegnen. Gott begegnet uns in dem Schöpfer. Er begegnet uns in dem gewaltigen Gott, so wie er sich doch im Ersten Testament uns vorgestellt hat. Er begegnet uns also in dem Gott Israels, in dem Gott der Väter Abraham, Isaak und Jakob. Wenn wir mal zurückdenken, wie viel Jahrtausende zwischen uns und denen liegt, und wie sich Menschen gedenken, Menschen arbeiten, philosophieren und so weiter verändert hat, dann merken wir auch sofort, wie sich auch Gottes Vorstellungen gewandelt haben. Also wie es alleine darin schon drin steckt. Wir erkennen Gott eben als den, der seine Gebote gegeben hat, damit uns Menschen das Leben gelingt im Miteinander, im Blick auch im Leben mit mir selbst und auch in der Senkrechten, in der Beziehung zu ihm, zu Gott. Und dann begegnet uns Gott in einem Menschen, in Jesus von Nazareth. Er begegnet uns, das feiern wir jährlich zu Weihnachten mit viel Prunk und Brimborium in einem Säugling in einer Krippe, der ohnmächtig sich unseren Menschenhänden ausgeliefert hat. Und er begegnet uns in dem Mann am Kreuz, der diese Ohnmacht bis dahin durchgehalten hat. Und dazwischen, zwischen Krippe und Kreuz, begegnen uns ganz viel Liebe und Wahrheit. Und Blick darauf, wie Gott seine neue Welt, dass Gott eben seine Herrschaft aufrichten wird in ihm, in Jesus. Ja, schon begonnen hat sie aufzurichten. Wir schauen ja schon über 2000 Jahre zeitlicher Differenz auf diese Zeit zurück. Und Gott begegnet uns in seinem Geist. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Die Kraft des Lebens also. Die Kraft Gottes. Und damit eben zugleich Jesu Geist ist, der uns seine Lebensart und sein Denken ins Herz legen will. Und der uns Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat. Und zugleich damit befähigt hat, sie einzubringen in das Leben mit anderen, in das Leben der Gemeinde. Sein Geist, der uns verändert und zu dem Menschen werden lässt, der wir aus der Sicht Gottes schon immer waren. Und Gott ist noch einmal anders und mehr. Denkt einmal darüber nach, wie viele Namen Gott in der Bibel bekommt. Gott. El Shaddai. Der Herr Zebaoth. Und. Wenn wir jetzt weitergehen und sagen, und wie viele Namen Jesus bekommen hat. Der Messias. Der Christus. Immanuel, Gott mit uns, unser Heiland. Kennt ihr den Begriff eigentlich noch? Er läuft so ein bisschen aus, ne? Heute sagt man Retter, das ist das Gleiche. Aber Heiland hat sowas Weiches, Retter klingt ein bisschen härter. Deswegen sollten wir das Heiland nicht ganz verlieren, weil es das Heil beinhaltet. Retten heißt ja nur retten, ja wovon denn? Heiland heißt, er gibt uns Heil und er macht uns Heil. Also welche Namen die Bibel für Gott und Christus und auch für den Geist bereithält, macht euch einmal auf die Suche und schreibt euch das mal zusammen und entdeckt, meine Güte, was für eine Fülle. Und sucht deshalb weiter nach Gott und hört nicht auf, darauf zu bauen, zu setzen, dass Gott sich immer noch einmal neu vorstellt. Bleibt offen für immer neue Bilder und für immer neue Erkenntnis Gottes. Das ist also ein erster Hinweis darauf, wie der Beter die Kurve gekriegt hat, dass er sich am Ende des Psalms ja dann tatsächlich glücklich nennt. Auch wenn er da noch gar kein Glück, zumindest können wir es dem Psalm nicht entnehmen, kein äußerliches Glück hatte. Aber davon redete er nicht mehr. Es spielte nicht mehr die große Rolle. Nicht, dass es unwichtig wäre. Natürlich, wir haben es gesagt, die äußeren Umstände, Gesundheit und vieles mehr spielt eine Rolle. das können wir ja nicht wegdiskutieren. Damit müssen wir dann eben auch leben und umgehen. Aber die Frage ist der Perspektive, worauf schaue ich eigentlich? Und so hat er verstanden, dass er das Glück hatte und hat, dass Gott ihm nahe ist. Dass Gott ihm die ganze Zeit nahe gewesen war, trotz und gerade in dieser schwierigen Zeit, als er unzufrieden war, als er eben nicht so sehr auf Gott und viel zu sehr auf die anderen Menschen und auch auf sich selbst geschaut hat und auf seine Not. Und er begreift, das ist das größte Glück, das er finden kann, dass Gott ihm nahe ist. Und das ging ihm auf, als er eben sich für eine neue Gottesbegegnung geöffnet hatte. Und das machte ihn eben glücklich und auch dauerhaft zufrieden. Und zugleich erkennt er in dem Moment auch, dass das ja das Schlimmste ist, was die Menschen, die eben, über die er sich da aufgeregt hat in den Sätzen vorher, das Schlimmste für die ist doch, dass sie dieses Glück eben nicht erfahren. Dass sie sich eben nicht Gott wirklich ernsthaft zugewandt haben, dass sie ihn nicht suchen. Und dass das festgeschrieben ist, wenn sie das bis zu ihrem Lebensende durchziehen. Sie können umkehren, solange sie leben. Sie können Gott finden, weil er sich finden lassen will, solange sie leben. Aber in dem Moment, wo sie tot sind, ist auch diese Möglichkeit tot. Und auch das geht ihm auf. Und weil er Gott eben noch einmal neu begegnete, weil Gott ihm erneut nahe kam und sich ihm zeigte, erkannte er auch sich selbst noch einmal anders. Er erkannte in Gottes Angesicht, wie er in der Zeit vorher gedacht und seine Frömmigkeit gestaltet hatte. Denn er hatte gedacht, wenn ich nach Gottes Vorstellungen lebe, die Gebote einhalte und wenn ich dann auch diese schwere Zeit mich dadurch kämpfe, weil ich denke, Gott wird auch das irgendwie belohnen, merkt er jetzt, damit war er auf einem falschen Weg. Er erkannte und begriff, dass er sich damit ja nur selbst groß machen wollte, gut dastehen wollte, sicherlich auch vor Gott, aber irgendwie auch vor den anderen Menschen, zumindest eben vor den anderen Frommen. Er erkannte, dass er selbstgerecht gewesen war und dass er geglaubt hatte, er könne sich das Himmelreich und die Zuwendung Gottes verdienen. Ja, er müsse es sich verdienen, hatte er wohl gedacht. Doch das sah er nun in einem anderen Licht und er erkannte, Gott ist gnädig und Gott war ihm schon immer gnädig. Gott liebt ihn, Gott ist für ihn da. Und das ganz unabhängig eben davon, wie er sich verhält. Ob es dir gut geht oder nicht, ob du in Not bist oder nicht, daraus lässt sich nicht ablesen, wie du bei Gott angesehen bist. In unseren Tagen feiert dieser fatale Gedanke fröhliche Urständ in dem sogenannten Wohlstandsevangelium. Wer Gott recht glaubt, wird gesegnet und so kann man Wohlstand und auch an der Gesundheit eines Menschen ablesen, ob er ein guter Christ ist oder nicht. Das ist so in kurz skizziert der Inhalt dieses Wohlstandsevangeliums. Also man muss nur gut genug glauben und genug beten, dann geht es einem gut und dann ist eben daran auch abzulesen, dass man von Gott gesegnet ist und bei Gott anerkannt. Der Psalmbeter hat erkannt, dass er dann gottesfürchtig ist, wenn er sich allein von Gottes Erbarmen abhängig weiß. Und auch in der Not darauf vertraut, dass Gott mit ihm ist, auch wenn er ihn gerade nicht spürt. Und Menschen drumherum vielleicht sogar mit dem Finger auf ihn zeigen. Auch das können wir in dem Psalm an anderen Stellen im Psalm lesen, dass die Psalmbeter das so erlebt haben, dass die, die ihm Feind sind, dem Beter, eben sich über ihn lustig machen. Ah, er tut immer so fromm, aber es geht ihm doch so schlecht. Also da kann doch was nicht stimmen mit ihm. Er, der Psalmbeter im Psalm 73, erkennt, nein, er kann sich auf die Zusage Gottes festmachen. Er kann sich darauf verlassen. Gott ist da. Und er ist ihm besonders in den schwierigen Zeiten mit seiner Kraft und seiner Liebe und Güte nah und will ihm helfen. Was schon anklang, ist das Sechste, deswegen nur kurz. Dem Psalmbeter wird eben auch klar, dass er sein Leben vom Ende her denken muss. Wo will ich dann sein? Was möchte ich erreicht haben im Leben? Was soll mein größtes Glück sein, für das ich meine meiste Energie aufwende, wonach ich mein ganzes Leben mehr oder weniger ausrichte? Und seine Antwort lautet am Ende dieses Psalms und dieser neuen Erkenntnis, die er da gewonnen hat durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott: Am Ende nimmst du mich mit Ehren an. Und das kann ich für mich aufgreifen. Und kann Gott sagen, schon auf dem Weg dahin ist mein größtes Glück, dir zu vertrauen, dich nahe zu wissen, dich an meiner Seite zu haben, dich durch deinen Geist in mir wohnen lassen zu können. Und so getrost und getröstet, auch in schweren Zeiten, eben nicht auf die anderen zu sehen, mich nicht von meiner Not in den Bann ziehen zu lassen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Es bleibt das größte Glück und das kann ich eben nicht verlieren. Deine Zusage, dass du mein Gott bist, für mich bist, mir nahe bist. Oder wir haben es in dem Wochenspruch, ist der Wochenspruch, den du vorhin gelesen hast? Oder die Losung von heute, dass uns von der Liebe Gottes nichts und niemand trennen kann. Weil in Jesus Christus ist sie, ja, kann man das Kreuz noch irgendwie verrücken hier? Naja, wahrscheinlich irgendwie schon. Aber das Kreuz Christi steht bombenfest, das ist unverrückbar. Das ist dieses aufgerichtete Fanal: Gott liebt dich. Immer. Ewig. Kannst du das auch so sagen? Kannst du auch sagen, am Ende, und das ist der letzte Punkt, am Ende möchte ich bei dir ankommen und ich möchte natürlich, dass eben alle anderen möglichst auch bei dir ankommen? Ich möchte bei dir ankommen, weil es das Größte ist, was mir geschenkt worden ist. Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? So heißt die erste Frage des Heidelberger Katechismus. Das ist das reformierte Bekenntnis, das reformierte Bekenntnis der, in der deutschen Sprache. Und die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem Heiland Jesus Christus gehöre. Und wenn ich das so für mich in Anspruch nehme, dann wünsche ich mir diesen Trost, dieses Glück auch für alle meine Mitmenschen. Denn ich kann doch nur an ihm bleiben, so drückt das der Psalmbeter aus, weil Gott mich bei meiner rechten Hand hält. Er hält mich. Gott hilft mir. Und das wünsche ich jedem anderen. Und ich kann nicht anders, als zu versuchen, dass ich seine Liebe an andere weitergebe. Und davon erzähle, wie gut es ist, ihm zu vertrauen. Wie gut er ist. Und dass er es gut mit mir meint und macht. Und dass er es so genauso mit jedem Menschen gut meint und machen will. Das große Glück, das ich haben darf, dass ich Kind Gottes sein darf. Dass ich Jesus zum Bruder haben darf. Dass ich den Heiligen Geist in mir beherbergen darf. Dieses größte Glück beinhaltet, das liegt in der Natur der Sache, beinhaltet, dass ich das Glück auch jedem anderen wünsche. Das ist die innere Logik dieses Glücks. Und dann zu erleben, wie andere davon berührt werden und auch ihr Glück darin, in ihm, in Gott, in deiner Nähe finden, das macht, wenn es denn ginge, fast noch glücklicher. Amen.